Geld hat einen neuen Stellenwert in meinem Leben bekommen. Wir haben ja hier bei uns so ein Bedarfsprinzip, nennt sich das im Team. Das heißt, du hast kein Leistungsgehalt, was du so verhandelst mit dem Arbeitgeber, sondern wir alle sind ja der Arbeitgeber, wir sind selbst organisiert. Das heißt, jeder sieht von jedem das Gehalt. Und die Frage ist, was brauchst du, damit dein Kopf frei ist zu arbeiten? Und dann kann jeder jede Zahl sagen. Du könntest auch 10.000 Euro sagen oder 500.
Hi und willkommen zu Lehrjahre Nummer 9 mit Michael Bohmeier. Michael ist 35 und Initiator von Mein Grundeinkommen. Das ist ein Verein, der Geld sammelt über Crowdfunding und immer, wenn 12.000 Euro zusammenkommen, dann ein Grundeinkommen verlost. Das heißt, dass jemand für 12 Monate 1.000 Euro überwiesen bekommt, einfach so. Da machen echt viele Leute mit. Jeden Monat kommen da über 500.000 Euro an Spenden zusammen. Michael hat schon mit 16 die erste Firma gegründet, dann in den 20ern einige weitere mehr oder weniger erfolgreiche Startups gemacht, bevor er dann mit 30 den Verein Mein Grundeinkommen gestartet hat. Mit Michael habe ich vor allen Dingen übers Geld geredet, darüber, wie viel man für ein gutes Leben braucht, was das Grundeinkommen eigentlich mit den Gewinnern macht und wie eine Organisation funktioniert, wie sein Verein, in der sich jeder sein Gehalt einfach selbst aussuchen darf. Von ihm wollte ich wissen, Michael, wie wichtig ist Geld für dich? Ich fand das Gespräch mit Michael nicht nur so spannend, weil wir so offen über das Geld geredet haben, sondern auch, weil er in Brandenburg aufgewachsen ist und deshalb nochmal einen ganz anderen Blick auch auf die Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Menschen in unserer Generation hat. Ich bin gespannt, was ihr von dieser Folge denkt. Abonniert und folgt diesem Podcast wie immer sehr gerne. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Michael bei Lehrjahre Nummer 9. Willst du den Kapitalismus abschaffen?
Nein.
Verrät das bedingungslose Grundeinkommen das Leistungsprinzip?
Nein.
Hast du dich mit 25 erwachsen gefühlt?
Nein.
Hast du genug Geld?
Ja.
Wirst du in deinem Leben nochmal irgendwann for profit arbeiten?
Nein.
Sind Ost und West in Deutschland gut zusammengewachsen?
Nein.
Ist der Selbstverwirklichungsdrang der Generation Y jammern auf hohem Niveau?
Nein.
Hallo Michael, willkommen im Podcast.
Sehr viel Nein.
Ja, das stimmt. War nicht so vorherzusehen.
Ja.
Wie viel Geld braucht man zum Leben?
Tja, da gibt es unterschiedliche Definitionen. 1.000 Euro sind zu wenig, sagen viele, obwohl wir 1.000 Euro verschenken. So. Ich glaube, dass die Pfändungsgrenze liegt bei 1.150 Euro oder so. Darunter darf man das nicht anrühren. Das Existenzminimum ist quasi der Hartz-IV-Satz plus eine Miete. Also es gibt unterschiedliche Definitionen. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Hängt ja auch vom Lebensstil ab.
Hast du eine persönliche Untergrenze, wo du sagst, du bräuchtest Minimum das, um ein gutes Leben führen zu können?
Nee, eine Untergrenze habe ich nicht. Also wir haben ja bei uns so ein Bedarfsprinzip. Da muss man sagen, wie viel man braucht, damit man den Kopf frei hat. Also ist eher so eine Positivdefinition. Mhm. Aber eine Untergrenze habe ich nicht. Ich hatte immer das Glück, dass ich dann doch ausreichend Geld zum Leben hatte und dann über die Untergrenze nicht so viel nachdenken musste.
Du hast eine Tochter, die ist, glaube ich, 5 oder 6. Wenn die jetzt in der Kita oder in der Schule ist und gefragt wird, was macht denn eigentlich dein Papa vom Beruf? Was glaubst du, was die dann sagt?
Dann wendet sie sich so ganz verschämt weg und sagt, der macht Grundeinkommen.
Und weiß sie, was das ist?
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht so genau, was sie weiß. Irgendwas mit Geld, das hat sie schon verstanden und so Politik, aber so ganz genau. Sie fragt einfach immer so bei Wahlplakaten, ist der dafür oder dagegen? Und dann meint sie immer Grundeinkommen.
Die weiß schon, die richtigen Fragen zu stellen. Wie würdest du denn deinen Beruf bezeichnen? Was bist du?
Ich sage immer, ich bin Initiator von Mein Grundeinkommen. Dann komme ich aus der Verlegenheit raus zu sagen, was genau mein Job ist, weil ich weiß auch nicht genau, was mein Job ist. Es ist jeden Tag irgendwie was anderes. Also ich bin auf eine Art natürlich ein Aktivist, gleichzeitig aber auch kein klassischer, weil ich habe keine direkte Forderung, sondern ich sage, probieren wir mal aus. Ich fühle mich auch manchmal so als Unternehmer und als Gründer. Dann ist halt einen sehr großen technischen Aspekt, dann ist aber auch viel Kommunikation dabei. Ich weiß es nicht.
Du warst, bevor du Mein Grundeinkommen gegründet hast, ja auch tatsächlich normaler Unternehmer, da kann man das so klar sagen. Was macht mehr Spaß, Aktivist sein oder Unternehmer sein?
Aktivist sein. Also
warum?
Ich bin ja auch jetzt Unternehmer, aber es hat halt einen Sinn, der jenseits von Profitinteresse ist. Und das ist, was mich interessiert.
Die Zeit hat mal in einem Porträt über dich geschrieben, du seist der Mark Zuckerberg der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin. Was meinen die damit?
Ich habe da die Story erzählt, dass ich mal eine Social Network für die Schule entwickelt habe, zu Schulzeiten, noch bevor Facebook groß wurde. Oder ich glaube, bevor es das gab, ja. Und das hätte ja auch so eine Facebook-Gründergeschichte werden können, ist aber daran gescheitert, dass man für jeden Schüler hätte ein Datenschutzformular händisch von den Eltern ausfüllen lassen müssen. So Deutschland, Olé. Und genau, das ist, ich glaube, es war sehr witzig gemeint.
Und siehst du es als Lob, mit Mark Zuckerberg verglichen zu werden?
Ach ja, auf eine Art schon. Also es steht ja viel in der Kritik, aber klar tut man das, wenn man ganz was Großes erschafft, was noch niemand richtig einschätzen kann. Das macht natürlich auch Angst und so, aber finde ich schon irgendwie auf eine Art ganz spannend, was der gerissen hat.
Du bist noch in der DDR geboren, warst vielleicht so 5 oder so, als die Mauer gefallen ist. Bist dann mit 16 in die USA gegangen, hast irgendwie ein Auslandsjahr gemacht, quasi im Kapitalismus-Mecker schlechthin und auch schon mit 16 dein erstes Unternehmen gegründet. Jetzt mit 30 hast du dich entschieden, Aktivist für ein Grundeinkommen zu sein. Mir scheint das so, als würde dein Leben in so Phasen zwischen Sozialismus und Kapitalismus verlaufen. Stimmt das?
Ja, das stimmt total. Wow, ich bin beeindruckt, weil du das alles weißt. Es ist genau so. Ich habe mit der Wendeerfahrung, die ja vor allem die Erfahrung meiner Eltern ist, gemerkt, dass Systeme nicht Gott gegeben sind, sondern sich von heute auf morgen verändern können und habe deswegen einen sehr distanzierten Blick zu dem politischen System, was wir haben. Und ich habe dir eingangs gesagt, den Kapitalismus abschaffen, also A, könnte ich das sowieso nicht und B, glaube ich, dieses Links-Rechts-Kapitalismus gegen Sozialismus-Schema ist ein bisschen überholt. Man kann ja nicht von heute auf morgen ein neues System machen. Revolutionen sind oft, also immer blutig und danach regiert eine andere Elite. Ich glaube, man muss das System transformieren. Und da helfen diese Erfahrungen, die ich in meiner Biografie gemacht habe, schon. Oder anders gesagt, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich fürs Grundeinkommen bin, weil da sind eben die besten Elemente aus allen Systemen drin. Es ist nach wie vor ein starker Wettbewerbsgedanke, eine hohe individuelle Freiheit und Selbstbestimmung und gleichzeitig aber auch mehr Sicherheit und so ein mehr Gemeinschaftsgefühl. Das ist eigentlich eine Melange aus dem Besten, aus Liberalismus und Sozialismus und das ist genau ein Spiegelbild meines Werdegangs.
Und dein persönlicher Werdegang, der war ja, sag ich mal, in den deinen 20ern eben auch sehr vom Unternehmertum geprägt und du hast auch ein bisschen Geld da gemacht, so kamst du ja auch zu der Grundeinkommensidee. Kannst du uns irgendeine Idee davon geben, wie viel Geld? Also hattest du genug Geld, um zu leben? Konntest du dir ein Haus kaufen? Wusstest du, ich könnte jetzt 3 Jahre lang nicht arbeiten, weil ich habe noch so viel Geld für mein Unternehmen oder wie war das?
Ach so, nee, mit Wohlstand hatte das nicht so viel zu tun. Ich habe immer so viel Geld monatlich gehabt, damit ich so gut leben konnte, zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Und in unterschiedlichen Phasen, also auch viele Jahre am Anfang nichts. Und es hat nicht so große Gewinne abgeworfen und war auch nicht unser Ziel. Also mit allen verschiedenen Firmen nicht. Es ging darum, tätig zu sein und was Schönes zu machen. Also nee, es hat weder für ein Haus gereicht, noch für ein Auto, noch für ein irgendwas, sondern ich habe halt mein Gehalt bekommen und am Ende ist es jetzt so, dass ich noch Mitinhaber dieser einen Firma bin.
Was ist das für eine Firma?
Die macht so Online-Versandhandel für so Industrieprodukte und Schilder und da kriege ich einen Teil der Gewinnausschüttung. Aber das können wir halt selbst entscheiden, wie viel Gewinn wir da ausschütten. Aber es ist nicht viel. Das ist, vielleicht sind es mal 50.000 Euro und das geht dann durch 3 Leute und dann noch die Steuern ab und dann kommt so gerade so ein Grundeinkommen raus vielleicht, aber auch nicht in jedem Jahr. Genau, aber es ging mir nie darum. Aber es war ein sehr netter Side-Effekt, dass immer genug Geld zum Leben da war. Und ich versuche aber auch möglichst nicht so teuren Lebensstil zu pflegen.
Der Podcast heißt Lehrjahre und ich will deshalb noch mal ein bisschen genauer auf diese Zeit gucken und darauf, wie du geworden bist, was du geworden bist, weil du bist ja nicht irgendwie als Aktivist vom Himmel gefallen. Was heißt Lehrjahre eigentlich für dich? Wann würdest du sagen, wann sind die oder wann waren die? In welchem Alter?
Also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, die waren auf jeden Fall nicht, sondern die sind. Wahrscheinlich sind die ein Leben lang.
Du bist jetzt 35?
Ich bin jetzt gerade 35 geworden und ich habe das Gefühl, jetzt lerne ich so viel wie nie. Weil, also jetzt stoße ich auch noch viel mehr an meine Grenzen, was ich, oder es zeichnet sich so ab, dass ich einige Sachen vielleicht nicht mehr so gut lernen werde.
Was lernst du nicht mehr so gut? Wo geht's schon bergab mit 35?
Naja, das will ich jetzt so nicht offiziell gesagt haben, aber manchmal fühlt es sich ein bisschen so an, ja. Naja, es ist halt, also das lernt man ja zum Beispiel nirgendwo, so einen Verein aufzubauen, wo 30 Leute arbeiten. Und am Anfang war ich irgendwie nur so der Spinner, der das gegründet hat und alles selbst gemacht hat. Und jetzt plötzlich so ein Team zu managen, ist ultra schwer zu wissen in den richtigen Momenten, wo gehe ich in die Detailaufgaben rein und wo muss ich aber auch loslassen und vertrauen. Das sind Sachen, die lernt man auch nicht in der Schule und nicht im Elternhaus, also so Leadership, wie man es dann so nennt. Da habe ich mich versucht, ganz doll reinzufuchsen die letzten Jahre, aber es ist so ein anstrengender Prozess, weil gutes Leadership bedeutet, dass du dich selber erstmal gut führen kannst und das ist ja schon schwer genug. Und das lernt man jetzt halt nicht mehr, weil das sind ja ganz Grundfeste deiner Persönlichkeit. Deswegen, das ist, glaube ich, auch, warum dieser Job so rauschhaft ist, weil ich gezwungen bin zu lernen. Es ist eine kontinuierliche, leichte Überforderung, die noch gerade so gut ist, dass ich noch was lerne.
Und wann wäre die Überforderung zu viel oder stößt du da auch immer mal wieder dran und merkst dann so, ah, okay, jetzt müssen wir vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen?
Ja, ich stoße da regelmäßig an und gehe auch da drüber. Also wenn ich dann lange keine Pause mache und kein richtiges Wochenende und dann vielleicht auch gar nicht unbedingt produktiv arbeite am Wochenende oder so, aber so das Gefühl habe von, man müsste noch, man sollte noch. Und dadurch, dass es ja auch, also bei einer Firma ist es so relativ klar, du hast halt den Ziel zu überleben und Profite zu erwirtschaften, du hast so eine klare Messgröße und wir wollen irgendwie Politik mitmachen. Aber wir haben weder eine ganz klare Forderung noch ein ganz klares Ziel, sondern wir wollen ja die politische Debatte voranbringen und über das Grundeinkommen das herausfinden, wie es wirkt. Und gleichzeitig aber auch die Hoffnung, dass sich dadurch ganz viel verändern würde, wenn es denn käme. Und da, also man kommt da schnell in so einen Weltrettermodus und natürlich wird man die Welt nicht retten, aber man fühlt sich so verantwortlich und das hat natürlich die Gefahr, zur Selbstausbeutung zu führen. Führt es auch.
Du warst aber ja offensichtlich schon immer irgendwie ein engagierter Mensch, der noch irgendwas nebenher machen wollte, sonst hättest du auch nicht so früh angefangen, irgendwie eine Firma zu gründen. Also nur zur Schule gehen reicht ja vielleicht auch erstmal. Hast du eine Idee, wo dieses unternehmerische oder dieses Machergehen herkommt?
Habe ich. Ich habe so ein Schlüsselerlebnis aus den 90er Jahren, da lag ich bei meinen Eltern am Wochenende morgens im Bett und da gab es so eine Nachricht, dass irgendjemand zu Tode geprügelt wurde in Brandenburg, jemand ausländischer Herkunft, so die wilden 90er Jahre und ich fand das so schrecklich, habe mich so ohnmächtig gefühlt, habe meinen Eltern angeguckt und gesagt, warum tut ihr denn nichts? Weil die hielt ich damals noch für übermächtig und die meinten, tja, was will man denn machen? Und diese Ohnmacht, das war für mich so ein schreckliches Gefühl, dass ich seitdem einfach immer tätig bin. Also ich so aktivistisch sein, manchmal leider auch des Selbstzweckes wegen, aber es gibt mir so ein Gefühl von Ohnmachtsbewältigung. Und dann konnte ich das aber, kann man ja als Kind schwer ausleben. Dann war ich dieses Jahr in den USA und dort fand ich das so geil, dass da an der Schule einfach so wahnsinnig viele Angebote waren, so Theater-AG und Sport und Drucken und Autowerkstatt und was da nicht alles gab. Und ich gemerkt, krass, man kann ja einfach Dinge machen im Leben, die jenseits des Lehrplans sind. Und dann dachte ich, cool, das will ich eigentlich auch in Deutschland leben und seitdem mache ich einfach immer, worauf ich Lust habe.
Wann bist du mal gescheitert mit irgendwas, was du gestartet hast?
Oh, ständig. Die meisten der Firmen sind ja gescheitert, was bei Startups ja üblich ist. Wir haben
Kann mir nochmal kurz erklären, was du alles gemacht hast. Also du hast die Social Networks-Ding gemacht, dann hast du die Schilderfirma gemacht. Die funktioniert dabei, weil da gibt es noch eine Gewinnausschüttung. Was gab es noch dazwischen?
Dann gab es noch einen Sportladen für, ist ein echter Sportladen, ein physischer und auch mit Onlinehandel kombiniert. Dann gab es noch so zwei Webdesign-Buden. Und dann gab es noch ein Technologie-Startup, was so Produktdatenaustausch im Onlinehandel gemacht hat. Und zwei Sachen, die mir ganz lieb waren, sind gescheitert. Dieses Social Network, da ging es so um Träume, Wünsche und Ziele, dass man sich darüber verbindet, was man in Zukunft gerne machen würde mit Leuten, die das auch wollen. Bis heute eine super Idee, aber es hat nicht funktioniert, weil wir kein Geschäftsmodell hatten und weil es, glaube ich, nur eine gute Idee ist. Und in der Praxis braucht es aber niemand. Und dann dieses Technologie-Startup im Onlinehandel ist bis heute auch eine geniale Idee, weil das wäre so eine Art SAP im Browser für alle. Nur das haben wir viel zu komplex gedacht und viel zu sehr an den Bedürfnissen der Leute vorbei. Sondern einfach nur als Spielerei, als Selbstzweck, als Tätigsein ohne Grund. Deswegen sind die Sachen leider gescheitert, aber dadurch habe ich natürlich viel gelernt, dass ich nämlich Dinge erstmal ausprobiere und mit den Leuten rede, die es betrifft. Und erstmal Dinge klein denke, bevor ich zu viel Arbeit reinstecke, die sich dann vielleicht nicht lohnt.
Und das macht ihr ja auch heute mit meinem Grundeinkommen, dass ihr ja mit den Grundeinkommensempfängern sprecht und fragt, wie es denen damit ergeht, oder?
Genau, dieses Prinzip, das nennt sich ja so Design Thinking Ansatz ist es ja, also Build, Measure, Learn, bau was Kleines, sprich mit den Leuten und wenn die dir gutes Feedback geben, dann baust du es weiter, anstatt du eine super Lösung baust. Und das Gleiche versuchen wir eigentlich auf die Politik anzuwenden und zu sagen, okay, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir nichts. Wir wissen weder, was die Probleme der Leute sind, noch was die Welt braucht, noch wie wir es lösen. Aber wir haben hier einen Ansatz, der wirkt erstmal vielversprechend. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus mit den allerprimitivsten Mitteln und lassen die Leute daran teilhaben. Und jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt ganz schön viel Measure. Also wir haben gebildet. Mhm. Jetzt machen wir gerade Measure und wir lernen ganz viel. Und jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu bauen.
Welche von den Geschichten, was die Leute mit dem Grundeinkommen gemacht haben, dass ihr an sie verlost habt? Man muss vielleicht kurz dazu erklären, ihr macht Crowdfunding, ihr sammelt Geld ein und das verlost ihr dann, oder? Kannst du es nochmal kurz beschreiben?
Genau, das ist die Idee von meinem Grundeinkommen. Wir sammeln per Crowdfunding Geld und wenn 12.000 Euro zusammen sind, dann wird dies verlost, das Geld, an eine zufällig ausgewählte Person. Jeder Mensch kann da mitmachen. Man muss nicht mal Geld geben, aber dankenswerterweise gibt jeder Zehnte trotzdem Geld, sodass jeden Monat fast über eine halbe Million Euro zusammenkommen. Also ziemlich viele Grundeinkommen, die jeden Monat verlost werden.
Und dann begleitet ihr auch die Menschen, die das Grundeinkommen erhalten und fragt die, wie es denen geht.
Genau, die kriegen 1.000 Euro im Monat für 12 Monate. Die müssen nicht mit uns sprechen, aber eine ganze Menge Leute haben große Lust darauf. Und das sind natürlich die wesentlichen, daher ziehen wir unsere Erkenntnisse.
Und wann hast du mal gedacht, ach, das ist ja jetzt irgendwie blöd, dass sie das Geld für diesen Quatsch verwenden? Also maßt du dir an, auch darüber zu urteilen, wofür die Leute das Geld ausgeben?
Ja, das passiert ständig. Das schaffe ich nicht abzustellen. Und das ist ja auch ein Hauptproblem, warum wir Grundeinkommen nicht haben, weil es eben sehr, sehr, sehr schwer ist, den anderen Menschen zu vertrauen und davon auszugehen, dass die so gut handeln, wie sie eben können und dass die nicht böswillig was machen, sondern eben, weil es für sie das Richtige ist, auch wenn man Kritik daran hat. Das passiert mir ständig. Also wir hatten zum Beispiel viele Gewinner, also einer, der hat das in sichere Aktien angelegt, das Geld. Und da dachte ich, oh Gott, wie uninspirierend. So andere Leute sparen sich das vom Munde ab und du investierst in Aktien.
Aber ist doch vielleicht klug. Also
ja, vielleicht. Gedacht. Je nach Betrachtungsweise. Es gibt halt da kein richtig und falsch, sondern es gibt halt meinen Blick auf die Welt und seins. Aber die Regel ist halt, dass es bedingungslos ist. Und das sind ja auch da kann man dann über sich selbst hinauswachsen und sagen, okay, es fällt mir gerade ein bisschen schwer, dass die Leute sich davon Flugreisen kaufen, noch und nöcher, und den Planeten noch weiter in die Krise treiben mit ihrem CO2-Ausstoß. Aber das gilt es dann halt auszuhalten, weil vielleicht in the long run, wie sich auch abzeichnet, die Leute dann eben doch weniger Bedürfnis haben zu konsumieren, weil sie es aber erst einmal ausleben durften. Also es ist total schwer, dazu vertrauen. Und oft bin ich im Schwimmbad und sehe die Leute und denke mir, Gottes Willen, die sollen alle Grundeinkommen kriegen. Aber ja, sollen sie.
Und was ist, wenn die 12 Monate vorbei sind? Dann haben die Leute ja auf einmal 1.000 Euro weniger als im Jahr davor pro Monat. Wie gehen die dann damit um?
Na, das Gute ist, die wissen ja von Anfang an, haben die ja totale Klarheit darüber. Und wir haben ja festgestellt, es geht gar nicht so sehr ums Geld bei der Sache. Also die meisten Leute, die mitmachen, haben ausreichend Geld zum Leben. Die brauchen das Grundeinkommen sozusagen nicht. Aber die Tatsache, dass es bedingungsloses Geld gibt, wirft ganz viele Fragen auf. Das fühlt sich so wie ein Zutrauen an. Eine anonyme Gruppe von Menschen gibt mir einfach Geld. Und jetzt muss ich mich dazu verhalten. Und plötzlich hinterfrage ich mein Verhalten anders. Es wirft Fragen auf wie, was will ich eigentlich arbeiten? Jetzt, wo ich auch vielleicht mal ein paar Monate nicht arbeiten müsste. Und so kommt es dazu, dass viele das Geld gar nicht unbedingt komplett ausgeben und dann eher auch was zurücklegen. Aber die Tatsache, dass es da ist, hat schon zu einer Verhaltensänderung geführt. Und dann ist es, also fast alle sagen, es war kein Problem, dass es zu Ende war, sondern dieses Empowerment, was passiert ist, dieses Zunahme an Eigenverantwortlichkeit und einem Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass ich Herr über mein Leben bin, das bleibt bei den Leuten, auch wenn das Geld nicht mehr kommt. Der Geld ist beim Grundeinkommen ja nur ein Trick. Also ich würde sagen, Grundeinkommen ist ja eigentlich eine Transformationstechnologie, die dich halt aus diesem Gefühl der erlernten Ohnmächtigkeit, dieser Opferhaltung, die wir oft bewusst oder unbewusst in unserer Gesellschaft antrainiert bekommen, die zu überwinden und dir zu sagen, ey, du kannst selber.
Und funktioniert das unabhängig davon, wie viel Einkommen die Leute eh schon haben? Also weil wenn jetzt jemand 5.000 Euro im Monat verdient, dann hat er halt jetzt 6.000 Euro, dann macht das für den vielleicht nicht so einen Unterschied wie für jemanden, der halt 1000 Euro netto hat und jetzt 2000 Euro netto hat.
Ja, buchhalterisch betrachtet ja, aber von der Wirkung her berichten die Leute genau was anderes. Leute, die vorher ganz wenig hatten, für die bleibt es auch mit Grundeinkommen knapp. Das ist immer noch zu wenig Geld und auch nur zu beschränkte Zeit, als dass da wirklich richtig krass nachhaltig was passieren würde. Die wissen, ich komme danach wieder zurück in den Mangel. Aber die Leute, die immer genug Geld haben, um sich alles zu kaufen, die sind oft die Gefangeneren, weil die haben nämlich die Selbstbeschränkung im Kopf, die gehen ihrer Arbeit des Arbeitengehens nach, die sind in so einem Hamsterrad, da ist wenig Reflexion, da sind auch viele, vielleicht Existenzängste, die gar nicht bewusst wahrgenommen werden. Und dieses aber sich ständig zu überarbeiten und ins Burnout zu gehen und so, das sind ja alles der Ausdruck davon, dass man eigentlich vor etwas, vor einer Existenzangst flieht in vielen Fällen. Und die ist aber völlig irrational, weil das sind ja gerade die Leute, die was haben, aber the more you own, the more it owns you. Mhm. brauchen gerade diese Leute das Grundeinkommen, weil das ist, wirkt so entschleunigend. Und es gibt, wie gesagt, diesen Perspektivwechsel und hilft mir dabei zu reflektieren und selbstreflexiver und selbstbewusster zu werden und dann mit einer anderen Haltung das Leben zu betreiben. Und wir wissen ja so aus der Stressforschung, das Krankwerden kommt nicht vom eigentlichen Stress, sondern von der Einstellung zum Stress. Also zum Beispiel passiert auf dem Papier mit Grundeinkommen gar nicht so viel. Die Leute, ein paar kündigen ihre Jobs und machen dann andere Jobs, die besser zu ihnen passen und so. Aber die meisten bleiben in ihrem Job. Und auch wenn einige Frauen sagen, sie trennen sich jetzt von ihrem Mann, trennen die sich nicht von ihrem Mann. Weil sie jetzt nämlich die Möglichkeit haben, von Chef und Ehemann wegzugehen. Und wenn sie die Möglichkeit haben zu gehen, dann kann man ja auch ganz neu in die Beziehung gehen. Also
das reicht oft schon, ne,
dann
die
hat
Möglichkeit
man
zu haben.
Eine Verhandlungsposition, dann hat man die Freiheit, Nein zu sagen. Und dann haben sie plötzlich, dann macht ihnen ihr Job plötzlich nochmal Spaß. Oder sie gehen einfach mit so einer, ach, ist mir jetzt alles, lasse ich nicht mehr so an mich ran, Haltung dahin. Ist ja auch in Ordnung, weil sie halt nicht mehr so erpressbar und bedrohbar sind. Und darum geht's.
Und gibt's auch Leute, die das schlecht fanden oder gemerkt haben, eigentlich ist dieses Grundeinkommen auch eine Form von Stress, weil jetzt gibt es vielleicht diese Erwartungshaltung eben so, naja, jetzt kannst du dich ja irgendwie selbst verwirklichen, jetzt kannst du ja deinen anderen Job machen, jetzt kannst du deinen Mann verlassen. Das ist ja auch, vorher hatte man natürlich auch eine bessere Ausrede, ne?
Absolut. Das berichten eigentlich alle, dass das auch Stress ist. Gerade in den ersten paar Monaten, dann fragen sie sich, okay, was erwartet dieser Verein jetzt von mir, was ich damit tue? Und dann machen sie nach ein paar Monaten die Erfahrung, oh, das Geld kommt ja wirklich bedingungslos, hier will ja keiner was von mir. Und aber es ist nicht happy-go-lucky, so ein Grundeinkommen, sondern du bist zur Eigenverantwortung gezwungen oder du kannst nicht mehr so leicht die Augen verschließen. Die Ausreden fallen weg. Also die Sachen, denen du vorher aus dem Weg gegangen bist, den könntest du dich jetzt halt stellen. Immerhin musstest du neue Ausreden entwickeln. Es gab sogar einen, der wollte sein Grundeinkommen nicht haben. Und er hat dann gesagt, nimmt es zurück. So, ich möchte nicht mit diesem Mehr an Freiheit, kann ich nicht umgehen. Ich will das nicht.
Habt ihr es gemacht?
Nee.
Musste der mit klarkommen?
Ja, hat auch geschafft.
Mal angenommen, es gäbe jetzt 2025 oder 2030, gibt es das bedingungslose Grundeinkommen für jeden in Deutschland. Ihr seid also so ein bisschen überflüssig geworden, weil es ist jetzt politisch umgesetzt. Dann hast du persönlich ja immer noch 25 oder 30 Jahre Arbeitsleben vor dir. Was machst du dann?
Das ist eine gute Frage. Da beruhigt mich doch, dass wir es wahrscheinlich noch nicht 2025 haben werden, um meine eigene Existenz zu sichern. Ne, Quatsch. Das wird dann kommen, aber gerade fällt es mir, ich stelle mir die Frage auch, aber ich habe keine Antwort, weil ich liebe dieses Thema gerade sehr und wir haben noch so viele Ideen, wie wir dieses Grundeinkommen noch ausprobieren und vielleicht sogar selber einführen könnten oder keine Ahnung, dass ich da, mich begeistert das gerade und solange mich Dinge begeistern, bleibe ich auch dabei.
Aber hast du irgendeine Idee davon, was Kriterien sein könnten? Also du hast in der Eingangsrunde gesagt, du würdest nicht mehr for profit arbeiten, also du würdest dann nach wie vor irgendwie aktivistisch tätig sein und du würdest vielleicht auch eher in Deutschland als international tätig sein und du würdest auch eher im Bereich soziale Gerechtigkeit tätig sein oder kann man das so nicht sagen?
Nee, vielleicht ziehe ich das auch zurück, vielleicht kann es ja auch wieder for profit sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen gesunken, weil durch meine eigene Grundeinkommenserfahrung, also das muss ich vielleicht mal beschreiben, weil ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen, das klingt alles so emotional oder so, was ich so erzähle, aber es ist Geld hat einen neuen Stellenwert in meinem Leben bekommen. Wir haben ja hier bei uns so ein Bedarfsprinzip, nennt sich das im Team. Das heißt, du hast kein Leistungsgehalt, was du so verhandelst mit dem Arbeitgeber, sondern wir alle sind ja der Arbeitgeber, wir sind selbst organisiert. Das heißt, jeder sieht von jedem das Gehalt. Und die Frage ist, was brauchst du, damit dein Kopf frei ist zu arbeiten? Und dann kann jeder jede Zahl sagen. Du könntest auch 10.000 Euro sagen oder 500. Aber wie es so ist, wenn man Menschen vertraut, dann wird es halt nicht ausgenutzt, sondern alle geben irgendwie in einer ziemlich großen Spanne an, was sie brauchen. Und das sorgt dafür, dass man nicht mehr so ein Knappheitsgefühl hat. Ich gucke zum Beispiel, seitdem ich mein eigenes Grundeinkommen habe, aber auch seitdem ich hier ein Gehalt habe, nicht mehr so oft auf mein Konto. Weil ich weiß ja, wenn was wäre, dann könnte ich ja im Verein mein Geld erhöhen.
Ja, aber wo kommt denn das Geld her? Also hätte dann nicht irgendjemand anders weniger Geld? Oder ihr habt ja plötzlich nicht ein größeres Budget, nur weil sich deine Lebensumstände verändern, oder?
Genau, das geht natürlich nur, solange auch die genug Spenden da sind. Klar, es ist jetzt nicht unlimited, aber es missbraucht ja auch keiner. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht ja nicht wirklich darum, wie viel Geld ich habe. Wir leben in so einem reichen Land, ich habe immer noch genug Geld, egal wie wenig es ist. Es ist nur, ob es sich wenig anfühlt oder nicht. Darum geht es ja. Und das ist sicherlich auch alles ein sehr privilegiertes Problem. Ich wollte nur beschreiben, durch diese Neudeutung von Geld wird Geld plötzlich nicht mehr so wichtig. Das berichten auch die Grundeinkommensgewinner, dass es ist plötzlich da und alles, was nicht mehr so knapp ist, hat nicht mehr so einen hohen Wert. Das heißt, dadurch, dass Geld nicht mehr so Mangelware ist, steht es nicht mehr so sehr im Fokus des Denkens. Und dadurch ist diese Trennung von Arbeit und Einkommen möglich. Ich brauche ein Einkommen, ja, und ich finde auch Einkommen geil. Ich liebe auch Geld, ich gebe auch gerne Geld aus. Aber das ist so eine Baustelle im Leben. Und das andere ist, womit ich tätig bin. Und da habe ich keinen Bock, Kompromisse zu machen, sondern da bin ich quasi unkorrumpierbar. Da mache ich das, was ich will.
Ich hab noch eine Frage zu dem Bedarfsprinzip. Das interessiert mich, diese Art von Gehaltsverhandlung. Müsste ich dann auch offenlegen, wofür ich mein Geld brauche? Also müsste ich sagen, ich wohne in einer Wohnung, die ist so und so groß und hat so einen Standard und ist ungefähr in der Lage. Und dann könnte ja theoretisch der Rest des Teams auch sagen, ist es denn wirklich notwendig, dass du da wohnst? Du kannst ja auch in einer bisschen kleineren Wohnung wohnen oder so. Also wie laufen diese Verhandlungen ab? Weil das ist ja total individuell, wie man seinen Lebensstandard gestaltet.
Ja. Es gibt keine Verhandlung. Es gibt so Bedarfsanpassungsrunden. Es gibt auch durchaus Leute, die den wieder senken. Habe ich auch schon zweimal gemacht. Gerade so, wenn man ihn einmal erhöht hat und mal auszuprobieren, wie es ist, mehr zu haben und dann den gleichen Effekt zu haben, dass man es plötzlich merkt, ach, brauche ich gar nicht, kann ich ja wieder runtergehen. Weil man hat ja hier zwei Seelen in seiner Brust. Einerseits ist man Mitunternehmerin und will quasi die Kosten niedrig halten. Andererseits ist man Privatperson und möchte irgendwie ein Gefühl von Abgesichertheit haben. Das, was du sonst bei Arbeitgeber-Arbeitnehmer nicht hast, wo der Arbeitnehmer einfach nur versucht, möglichst viel für sich rauszuverhandeln und im Zweifel lieber privaten Puffer zu haben, weil im Zweifel kann er sich aufs Unternehmen nicht verlassen. Das ist hier halt anders. So, diese Runden sind keine Verhandlung, sondern einfach eine Nennung. Und du müsstest nicht mal einen Grund angeben, warum du mehr Geld brauchst. Aber es passiert schon bewusst in Öffentlichkeit, dass du es vor den anderen sagst. Das hat schon so eine Form von sozialer Kontrolle. Und wir haben hier nur Kultur entwickelt, dass man das auch eher sagt. Weil es sich einfach gut anfühlt, das zu begründen, um auch gegenüber den anderen zu zeigen, ich möchte das System nicht ausbeuten. Wir machen das jetzt seit 4 Jahren und oder 3, 4,5 und immer wieder wird der Ruf laut, wir müssen jetzt mal Edge Cases definieren. Wo ist unsere rote Linie? Wo hören wir auf? Wo ist Schluss mit Vertrauen? Aber es gibt es bis heute nicht, weil wir brauchen es nicht. Es nutzt keiner aus. Aber es gab schon mal ein Fall, da hat jemand relativ hohes Gehalt, das war damals das höchste Gehalt, genommen und hat dann haben Leute so rumgemeckert, aber dann hat man gemerkt, okay, es geht eigentlich nicht ums Gehalt, worum du meckerst, sondern du hast halt ein Problem mit der Arbeit der Person. Dann klärt das bitte auf der Arbeitsebene. Was noch ein spannender Fall ist, Leute meckern darüber, dass andere Leute so ein hohes Gehalt haben und dann fragen wir mal als erstes Moment, was ist denn mit deinem eigenen Gehalt? Also ist das vielleicht das Problem? Und erhöht es doch mal und guck mal, wie sich das entwickelt. Und dann legt sich dieses Genervtsein über das Gehalt des anderen, weil das ist was wir in der Gesellschaft ganz oft machen. Wir haben mit irgendwas sind wir genervt, gestresst, haben aufgeregt oder haben ein Problem mit uns selbst und dann zeigen wir mit dem Finger auf die anderen und machen die zu Sündenbocken unserer nicht prozessierten Spannung, die wir in uns tragen. Und ändert sich, wenn man dazu gezwungen ist, selber für seine Sachen Verantwortung zu übernehmen und sein Gehalt erhöhen kann. Also Grundeinkommen um Shift-Night-Debatten. Und das ist auch die politische Idee dahinter, weil wir haben ja ganz viele Sachen, wo wir uns gegenseitig blockieren, weil wir neidisch sind, zum Beispiel beim Klimaschutz, weil keiner will auf seinen Tempo 200 auf der Autobahn verzichten, aber ich würde sagen, dabei geht es nicht wirklich darum, 180 auf der Autobahn zu fahren, sondern es geht darum, dass man nicht blöder dastehen will als vorher. Und wenn man aber nicht mehr so viel zu verlieren hat, wenn die Existenzangst aus dem Spiel ein bisschen raus ist durch ein Grundeinkommen, dann können wir darüber viel sachlicher verhandeln.
Gibt es hier, weil du eben gesagt hast, diese eine Person war die, die am meisten hier verdient hat. Du bist ja Gründer und Initiator. Hier gibt es Leute hier, die mehr verdienen als du.
Ja, mehrere. Ja.
Weil die einfach eine andere Bedarfsgrundlage haben.
Weil die weniger Privilegien haben. Also ich habe ja diese Firma, die mir noch Geld verdient, und ich habe keine Studienkredite zurückzubezahlen wie andere. Ich habe nur ein Kind. Es gibt Leute, die haben mehr Kinder. Die haben, also genau. Ja.
Spannend. Du machst dir ja offensichtlich viele Gedanken über Geld, über Einkommen, über den Wert von Arbeit. Und da du eben selbst auch aus der DDR stammst und mit Initiator auch von Wir sind der Osten sind, glaube ich, dass du auch was Kluges sagen kannst über diese Unterschiede. Glaubst du, dass Millennials, zu denen du ja auch irgendwie gehörst, aus dem Osten anders auf Arbeit und Geld gucken als aus dem Westen?
Ui. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich erlebe nur, dass Gleichaltrige aus dem Westen, das sind Verallgemeinerungen sind immer blöd, aber man hat halt nur einen kleinen Ausschnitt auf die Welt, und ich versuche mir halt ein Bild daraus zu machen. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich erlebe das so, dass Leute aus dem Westen in meinem Alter häufiger dieses Gesellschaftssystem, in dem wir leben, verinnerlicht haben, und auch bisschen für gottgegebener halten und sich viel mehr so verkaufen und in Wettbewerbslogik miteinander gehen. Und während, wenn ich mich so mit so Ossis treffe, dann gucken die einem beim Hallo sagen schon nicht richtig in die Augen und fangen gleich an, von ihren Schwächen zu reden. Ich finde das total charmant. Das hat auch manchmal ein bisschen, manchmal ist auch übertrieben. Aber da gibt es irgendwie weniger Ellenbogen, könnte man sagen. Das gibt es dann vielleicht auf einer anderen Ebene dann wiederum mehr, keine Ahnung. Aber
gilt das auch für die Gleichaltrigen? Weil alle, die unter 30 sind, haben ja die Ostsozialisation oder auch den Zusammenbruch des Systems nicht mehr direkt selbst erlebt.
Ja, genau. Aber ich glaube, das hängt damit überhaupt nicht zusammen, sondern nur weil die Mauer gefallen ist, sind ja die Leute im Osten nicht anders geworden. Das heißt, deine Lehrer und deine Eltern, das sind alles die gleichen Personen geblieben. Und hier geht es ja um Kulturfragen. Also um die Frage, wie viel Individualität und wie viel Kollektivismus wollen wir? Oder wie autoritär ist die Erziehung? Ist mal ein Klaps auf dem Po okay? Oder haben wir irgendwie ein 68 durchlebt bei uns im Westen und haben so anti-autoritäre Erziehungsmuster? Das setzt sich ja auch fort, auch wenn die Mauer nicht mehr steht. Und ich finde, da merkt man immer noch Kulturunterschiede. Ich meine, es war halt ein anderes politisches System. Wir erleben ja jetzt noch, wenn man bei den Leuten genau hinguckt, in der dritten Generation, dass Kriegstraumata in Familien massenhaft nicht aufgearbeitet sind, was sicherlich auch ein Grund für so AfD-Sachen sind und so. Ultrakomplexes Thema, aber es ist ja nicht so, als man nimmt jetzt einfach die Mauer weg und dann sind alle gleich, sondern das sowas trägt sich über die Generationen fort und ist halt Arbeit, das zu reflektieren.
Und glaubst du, dass generell Ossis die Unterschiede besser erkennen als Wessis?
Nee.
Okay, du glaubst, es geht
so,
in beide Richtungen?
Achso, Unterschiede zwischen Ost und West? Ja. Doch, das glaube ich, weil Privilegien für die, die sie haben, unsichtbar sind. Also wenn man einen weißen Mann vor einen Spiegel stellt, wird er sagen, wenn man ihn fragt, was du siehst, wird er sagen, ich sehe einen Mensch. Und eine schwarze Frau wird sagen, ich sehe eine schwarze Frau. Weil es gibt halt ein gewisses Normativ in der Gesellschaft, und das ist halt in unserer gesamtdeutschen Gesellschaft das Westdeutsche. Und die Ostdeutschen, deswegen wird es ja immer gesagt, der Osten, der ist quasi das vom Norm Abweichende. Und 40% der Sachsen fühlen sich als Deutsche zweiter Klasse. Und ich kenne dieses Gefühl auch. Und ich weiß auch, dass es völlig irrational ist. Aber das ist das Gefühl, was einem vermittelt wird. Es ist halt immer eine besondere Nennung wert, dass man aus dem Osten ist und ja trotzdem was kann. Und ich habe da gar keinen, ich will da jetzt nicht, dass das irgendwie gefeiert wird, nicht so ein Identitätsding daraus machen. Aber es gibt's halt. Es ist ein Mechanismus eines Machtgefälles, und man hat gewisse Glasdecken, offensichtlich als Ostdeutscher, weil irgendwie nur 2 oder 3% der DAX-Vorstände aus dem Osten sind. Also schon verrückt.
du hast ja gerade gesagt, man will eigentlich gar nicht so dargestellt werden, immer so, der ist aus dem Osten und der hat trotzdem was geschafft oder so. Aber wir sind der Osten, diese Initiative, macht die nicht genau das?
Mhm. Was ich das Schöne an der Initiative finde, ist, die stellt es dar und die sagt einfach nur ohne Forderung und Anklage, wir sind der Osten. Und es hat ja auch nicht mal einen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es ist einfach ein weiteres Puzzleteil. Es gibt ja dieses medial vermittelte Bild vom irgendwie wütenden sächsischen Pegida-Demonstranten. Und ja, die gibt es und soll auch nicht kleingeredet werden, aber es gibt eben auch andere Menschen. Und die kriegen halt nicht so viele mediale Aufmerksamkeit wie im Westen, weil die meisten Zeitungsredaktionen im Westen sitzen und natürlich auch in ihren Bubbles unterwegs sind. Und es geht einfach darum, ohne dass wir jetzt so Genugtuung daraus verspüren, es geht einfach darum, ein weiteres Puzzlestein zu diesem Gesamtbild dazu zu fügen.
Du hast ja eben gesagt, dass du glaubst, dass es noch über Generationen irgendwie auch weitergetragen wird, diese Unterschiede oder diese unterschiedliche Sozialisierung. Glaubst du, wenn dein Kind in den Lehrjahren ist, wenn die irgendwie zwischen 20 und 30 ist, dass die sich auch noch über diese Themen Ost und West Gedanken macht?
Weiß ich nicht. Man kann ja auch, also man muss sich ja auch heute keine Gedanken darum machen. Es gibt ja sehr, vielleicht sogar die meisten Menschen, die einfach sagen, lasst mich mit dem ganzen Ostquatsch in Ruhe, was soll das? Ist so aus der Zeit gefallen. Kann man natürlich machen. Also, aber man kann halt auch genauer hingucken und erkennt dann gewisse Muster. Ich glaube, es ist eine persönliche Interessensfrage. Ich finde es immer spannend zu gucken, also warum sind Menschen, wie sie sind? Das ist meine Leitfrage, die mich antreibt. Ich will einfach verstehen. Und deswegen interessiere ich mich auch für Politik und zunehmend auch so für Psychologie. Und da sind halt so, Herkunft ist halt extrem prägend für dich. Und ich weiß eins, sie wird auf jeden Fall auch daraus was lernen, weil die Mama ist zum Beispiel auch aus dem Osten und wir haben halt einen anderen Zugang zur Welt als andere Gleichaltrige und das wird sie natürlich ein Stück weit übernehmen. Man muss darauf trotzdem nicht generationenlang rumreiten.
Noch eine persönliche Frage. Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, aber wenn du es dir leisten können solltest oder ihr als Eltern, wird dein Kind dann nach dem Abi ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen? Oder nach dem Studium oder ab halt irgendeinem Zeitpunkt?
Von uns als Eltern?
Mhm. Also wenn wir bis dahin noch nicht das staatliche bedingungslose Grundeinkommen erreicht haben.
Ach, das ist ja eine spannende Frage. Da habe ich mir noch nie drüber... Wäre eigentlich konsequent, oder?
Ich denke auch, deshalb frage ich.
Ja. Vielleicht sollten wir, ich würde gerne das überlegen. Danke für die Inspiration. Ab welchem Alter?
Ja, genau, ab welchem Alter?
Ja, eigentlich ja auch schon während der Schule. Also, wie verändert sich das dann auf die, also hat es dann Auswirkungen auf die Schule? Oft sitzen Lehrer in Diskussionen mit mir und die sagen dann, aber wenn die Leute nicht mehr Angst vor Armut haben, dann strengen die sich doch in der Schule nicht mehr an. Was nur ein verdecktes Argument für das übliche Gegenargument ist, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Und das ist natürlich genauso unbelegt. Also die Zahlen in allen Experimenten weltweit zeigen, die Menschen gehen weiter arbeiten. Und Konzepte von freien Schulen zeigen, dass Kinder dann lernen und erst recht dann lernen, wenn eben kein Leistungsdruck und Erwartungsdruck da ist.
Wir kommen schon langsam Richtung Ende des Podcasts und ich stelle meinen Gästen immer zwei Fragen, immer die gleichen. Und zwar, was der beste und was der schlechteste Lebens- oder Karriererat war, den du mal bekommen hast. Was war der beste?
Wow. Der schlechteste Karriererat war, als ich mal Götz Werner, den DM-Gründer, getroffen habe, der auch großer Grundeinkommensverfechter ist und ich wollte den nach Geld fragen, einen Förderantrag und habe so versucht, ne, so verhandeln, gutes Hemd angezogen und so versucht, auf Augenhöhe dem zu begegnen, was ja fast unmöglich ist. Und dann meinte meine Mutter, könntest du den nicht fragen, ob er einen Job für dich hat bei DM? und der beste Karriererat? Du, also, fällt mir gerade nicht ein. Also ich kriege 1000 gute Ratschläge. Ich glaube, das ist dann immer so, immer von der ähnlichen Art, ist dann sowas wie, so, hör auf dein Herz, so. Oder Leute, die sagen, du, ich glaube, du weißt selbst längst die Entscheidung, du musst sie einfach nur aussprechen. Also so mutmachende Sachen, weil es steckt ja in einem drin, ob man was will oder nicht. Und darauf zu hören, ist ja ultra schwer. Und das habe ich durch gute Ratschläge, es ist mir manchmal gelungen.
Eine Nachfrage noch, weil du gerade deine Mutter genannt hast, die gesagt hat, kann der dir nicht einen Job bei DM verschaffen. Finden deine Eltern das irgendwie Quatsch, was du machst, oder können die das nachvollziehen? Sind die Verfechter des Grundeinkommens?
Verfechter, sie würden es, glaube ich, in einem Fechtkampf nicht verteidigen. aber sie sagen mir zumindest, dass sie es mittlerweile gut finden, das Grundeinkommen. Und ich glaube, dass sie auch, die sind daran gewohnt, dass ich immer Quatsch mache und aus der Reihe tanze. Deswegen, ja, sie halten es für Quatsch.
Ganz am Ende mache ich immer noch eine Rubrik, die heißt geklaute Fragen, weil ich ja selber noch in den Podcast-Layern bin, klaue ich mir halt Fragen bei anderen schlauen Leuten. Eine ist vom SZ- und Stern-Journalisten Sven Michaelsen, der ganz viele berühmte Leute interviewt hat. Eine ist aus dem Fragebogen von Max Frisch und eine ist aus diesem Experiment 36 Fragen, nachdem man sich in jeden verlieben kann.
Perfekt.
Frage Nummer 1. Begrenzt ein schlecht gefülltes Konto die Protestfähigkeit und sollte man deshalb genug Fuck You Money auf dem Konto haben?
Ja, aber dabei geht es darum, was für eine Art von Geld es ist. Wenn es einfach nur ein Lohngeld ist, wo du belohnt oder bestraft wirst für getan oder nicht getane Arbeit, dann hält dich das in einem Gefühl der Abhängigkeit und dann wirst du eher gefügiger. Deswegen sind ja auch Gesellschaften, in denen eine hohe Erwerbsquote ist, sind ja eher gefügiger. Wenn du das Geld einfach bedingungslos als Absicherung von Mensch zu Mensch, von allen für alle hast, dann kannst du mehr dich den Problemen der Zeit widmen und auch mal rebellieren, wenn es sein muss.
Wenn du die Macht hättest zu befehlen, was dir heute richtig scheint, also ich nehme in deinem Fall das bedingungslose Grundeinkommen an, würdest du das dann befehlen, auch gegen den Widerstand der Mehrheit, ja oder nein?
Nein. Hoffe ich. Also ich glaube, es ist Quatsch, wenn ich Nein sage, weil das sagen, glaube ich, alle guten Diktatoren, bis sie dann zu bösen Diktatoren werden. Genau dadurch. Nee, würde ich nicht. Ich habe ein Problem mit Führen, weil ich es A nicht so gut kann und weil es, glaube ich, auch, ich habe da auch Kritik dran. Deswegen haben wir hier auch so unsere Führung kollektiviert, was auch Riesenprobleme mit sich führt. Aber nee, ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der was entscheiden kann. Und ich weiß nicht, ob Grundeinkommen das Beste ist. Deswegen probieren wir es ja aus.
Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr sterben wirst, würdest du dann irgendwas in deinem jetzigen Leben ändern?
Ja. Dann würde ich, was alle Leute auf dem Sterbebett sagen, weniger arbeiten, tatsächlich. Oh, ist ja traurig. Ja, aber ist so.
Ist die Wahrheit. Dein persönliches Grundeinkommen, und das ist meine allerletzte Frage, die kommt ja aus dem Schilderversand, den du mitgegründet hast. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es gäbe ein Schild, was irgendwie dein Leben beschreibt, welches wäre das?
Dann wäre es kein Schild. Das Schild ist die Antithese zu meinem Leben.
Okay. Warum? Das musst du erklären.
Naja, das ist so, es steht da felsenfest an einem Metallfundament und zeigt den richtigen Weg und gibt eine Anweisung, der alle folgen müssen. Das ist nicht mein Style.
Vielen Dank, schön, dass du da warst. Ich habe in dieser Folge nicht nur viel über Michaels Blick auf die Welt und auf den Wert von Geld gelernt, sondern auch was über Deutschland. Ich bin in Köln aufgewachsen und der Großteil meiner Freunde ist im Westen von Deutschland groß geworden. Umso spannender fand ich es von Michael mal zu hören, welche Unterschiede er immer noch zwischen Ost- und Westdeutschen auch in unserer Generation sieht. Das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt, vielleicht euch ja auch. Schreibt mir gerne, was ihr denkt, auf lehrjahre.podcast@gmail.com oder auch auf Instagram. Und wie immer folgt gerne diesem Podcast auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis in 2 Wochen.